Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße Sie herzlich zur neuen Folge meines Zencast. Nicht vergleichen, bloß nicht. Ich fahre morgens oft mit der Bahn und gehe dann noch etwa 45 Minuten zur Arbeit. An einem kleinen Fluss entlang, fast ein Bach, den ich leicht überspringen könnte. Allerdings macht er richtig Lärm. Zumindest an der Strecke, an der ich entlang laufe. Ich freue mich jeden Morgen auf diesen kleinen Fußmarsch, denn ich verbringe den größten Teil des Tages in Büros und Meetingräumen. Und wenn ich abends mit der Arbeit fertig bin, ist der Tag auch schon wieder vorbei. Draußen ist es dunkel und ich kann nochmals 20 Minuten bis zu einer der nächsten Bushaltestellen gehen. Das ist die Bewegung, die ich mir unter der Woche täglich zu verschaffen suche. Immerhin. Ich gehe für mein Leben gerne, oft auch längere Strecken, also 2-3 Stunden und mehr. Denn ich kann beim Gehen so viele Dinge tun. Loslassen, nachdenken, mich sammeln, zu mir kommen. Ja, wo bin ich denn nur schon wieder gewesen? Den Boden spüren. Meine Beine und meine Füße spüren, ins Schwitzen kommen, frische Luft atmen. Das Gehen ist überhaupt eine Tätigkeit, die mich wiederherzustellen vermag, körperlich, mental und geistig. Aber warum ich das schreibe, hat folgenden Grund. Wenn ich alleine für mich gehe, dann lege ich schon auch gute Strecken zurück und habe den Eindruck, dass es zügig und immer zügiger vorangeht, je länger ich laufe. Aber dann werde ich wiederholt von anderen, meist jüngeren Leuten überholt, die mühelos fast doppelt so schnell zu gehen scheinen wie ich. Und ich denke mir, das ist schon okay, jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Aber nach der dritten Überholung komme ich mir dann doch schon langsam vor. Ich bin eine lahme Ente. Solche Sätze steigen in mir auf. Eine junge Frau zieht mit leicht federnden Schritten an mir vorbei. Ein junger Mann ebenfalls. Nach 1-2 Minuten hat er schon 100 Meter zwischen uns gelegt. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auch noch von einer älteren Dame mit Gehhilfe überholt werde. Das würde mich schon kränken. Aber warum gehe ich so langsam? Und wenn ich alleine unterwegs bin und gerade mal nicht überholt werde, dann komme ich mir doch richtig schnell vor. Ich muss an die Redensart denken, besser ist das Gegenteil von gut. Das heißt, es ist gut, so wie es ist. Erst wenn ich mich vergleiche mit anderen, die schneller laufen, höher springen, lauter rufen oder mehr Bier trinken können, dann schrumpfen meine Leistungen zu vergleichsweise schlechten Darbietungen zusammen. Das Bessersein der anderen macht mein eigenes Sein zu einem Schlechtsein. Das Schlechtsein meinerseits ist aber nur ein Gefühl, das sich einstellt, sobald ich sehe, dass die anderen es besser machen und können. An meiner eigenen Leistung hat sich nichts verändert. Jetzt könnte ich natürlich auch schneller gehen, höher springen, lauter rufen oder mehr Bier trinken. Allein warum sollte ich das tun? Warum sollte ich diesen Ehrgeiz entwickeln? Um selbst mal schneller, höher, lauter und so weiter zu sein? Um mich über die anderen stellen zu können? Ist das nötig? Brauche ich das? Das sind so Fragen, wie sie mir hin und wieder kommen, mitten im Alltag, wenn ich beispielsweise überholt werde. Übrigens auch mit dem Auto, denn es gibt immer Leute, die noch schneller fahren. Ich spüre auf der einen Seite, dass ich mein Tempo nicht ändern muss. Auf der anderen Seite versetzt es mir doch einen Stich. Oje, ich werde schon wieder überholt. Ich fahre zu langsam. Ich bin ein rollendes Verkehrshindernis. Und so weiter. Aber das ist Unsinn. Vielleicht fahren die anderen zu schnell. Vielleicht fährt jeder Mensch in einem anderen Tempo. Warum vergleichen wir uns überhaupt mit den anderen? Dieser Frage möchte ich heute mal nachgehen. Warum vergleiche ich mich mit anderen Menschen? Ich stelle fest, das Vergleichen macht mich klein. Ich vergleiche mich ungewollt mit anderen Menschen. Ich laufe zum Beispiel durch einen Wald. Mir fallen gleich mehrere Bekannte ein, die viel besser und schneller und ausdauernder laufen als ich. Wenn ich mich handwerklich zu betätigen suche, in einer Wohnung bleibt es nicht aus, dann fallen mir auch wieder zahlreiche Bekannte ein, die mit Leichtigkeit bewerkstelligen würden, woran ich mich abquäle. Ich bin entschieden kein Handwerker. Auch wenn ich hin und wieder gute Ideen habe, an der Umsetzung hapert es meist. Es spielt keine Rolle, was ich nehme. Es gibt immer irgendwelche Menschen, die etwas besser können als ich. Das könnte mich niederschmettern, wenn ich es mir genau überlege. Tut es aber nicht. Oder nicht unbedingt. Denn ich weiß, dass ich die meisten Dinge nur mittelmäßig oder gar nicht kann. Ein paar andere Dinge fallen mir leicht. Darin habe ich etwas Erfahrung. Aber selbst bei diesen Dingen, meinen Kernkompetenzen, fallen mir auch wieder Leute ein, die wahrscheinlich schneller und geschickter sind als ich. In dieser Situation könnte ich mich darauf verlegen, dass ich mir eine Tätigkeit herausnehme und darin so gut zu werden versuche, dass mir wirklich niemand mehr das sprichwörtliche Wasser reichen kann. Allein es stellt sich die Frage, wozu? Warum sollte ich das tun? Was kommt dabei heraus? Dass ich in irgendeiner Disziplin wahrscheinlich, leider immer nur wahrscheinlich, der Beste oder Größte wäre? Und dann? Was wäre damit erreicht? Nichts. Ich hätte ein Inselchen für meine ramponierte Eitelkeit gefunden und könnte darauf warten, dass mich auch hier irgendwann wieder irgendjemand vertreibt. Denn so geht es im Leben. Und hier stelle ich mir schon die Frage, wenn ich denn vergleichen muss, wenn sich diese Vergleiche mit anderen Menschen von selbst aufdrängen, warum sollte ich mich auf dieses Spiel, bei dem ich nicht gewinnen kann, einlassen? Und selbst wenn ich dieses Spiel gewinnen könnte, was gewinne ich damit letztlich? Ich habe mich neulich hingesetzt und etwas gezeichnet. Auf ein Blatt Papier. Das Papier lag zufällig herum. Ich fand einen Stift und hatte Zeit. Das heißt, ich hatte keine Termine und keine Pläne und setzte mich mit einer Tasse Kaffee an unseren Küchentisch und kritzelte ein bisschen herum. Ich zeichnete ein Gesicht und eine Hand ohne Vorlage und skizzierte anschließend noch eine fiktive Umgebung, einen fantastischen Hintergrund. Einfach so. Ich bin kein guter Zeichner. Das bin ich nie gewesen. Und das liegt wiederum daran, dass mein Vater ein begnadeter Zeichner war und dass seine Skizzen mich früh entmutigt haben. Hinzu kamen noch ein paar abfällige Kommentare meines väterlichen Vorbilds zu meinen eigenen kindlichen Versuchen, so dass ich das Stigma mit mir herumtrug, nicht zeichnen zu können. Ich hatte aber auch unabhängig von dieser pädagogischen Fehlleistung kein besonderes Talent. Also verlegte ich mich auf andere Tätigkeitsfelder. Das war weiter kein Problem. Hin und wieder kam es aber doch vor, dass ich etwas malen oder zeichnen wollte. Dann setzte ich mich über dieses Stigma hinweg und konnte mich in eine Skizze über Stunden und ganze Tage vertiefen. Das Ergebnis war sicher nie so professionell wie von einem Menschen, der wirklich dazu berufen ist. Doch allein der Vorgang des Malens und Zeichnens und die damit einhergehende tiefe Ruhe haben mich immer wieder beseelt. So war es auch diesmal, ich meine neulich, als ich in der Küche spontan zu zeichnen begann, ohne besondere Absicht, einfach so. Das Gesicht hätte sicher keinen Preis gewonnen. Doch ich war fast 90 Minuten vertieft und fühlte mich anschließend gesammelt und erfrischt. Der Punkt ist, ich habe gar nicht erst versucht, mich mit anderen echten Künstlern zu vergleichen. Ich habe nicht versucht, einen inneren Maßstab anzuwenden, sondern mich einfach der Tätigkeit des Zeichnens, also einer künstlerischen Tätigkeit, überlassen. Ich wollte das Blatt anschließend niemandem zeigen, weil es nicht besonders war. Aber für mich war es dennoch besonders, denn ich verband etwas Besonderes damit. Ich verband 90 Minuten erfüllten Zeichnens damit. Das machte dieses Blatt für mich so wertvoll. Zen-Meister Ji Kuang hat mal erzählt, wie er in den 1990er Jahren von Zen-Meister Sung San barsch zurechtgewiesen wurde. Er hatte sich für 90 Tage in ein koreanisches Kloster mit anderen Mönchen und Schülern begeben und machte während dieser Zeit unterschiedliche Phasen durch. Das Leben verlief gleichförmig. Es passierte außer der täglichen Routine nicht viel, nichts Besonderes, und wenn Zen-Meister Sung San mal wieder auftauchte, dann war das schon eine kleine Sensation. Ji Kuang San Sanim war damals noch kein Zen-Meister, sondern ein neugieriger Schüler mit vielen Fragen. Er schaute den berühmten koreanischen Zen-Meister an und musterte ihn wahrscheinlich auch. Vielleicht fragte er sich sogar, was so besonders an diesem Menschen war. Und Zen-Meister Sung San muss diesen Blick schon gekannt haben, diese Art des abschätzenden und vergleichenden Schauens, und schnauzte den deutschen Schüler an: "Don't check!" Immer wieder: "Don't check!" Er brachte das mit einer Eindringlichkeit hervor, dass klar war, diese Anweisung galt nicht nur für das Glotzen und Starren, sondern grundsätzlich. To check heißt wörtlich übersetzt vergleichen. Wenn ich einen anderen Menschen fixiere und anstarre, dann versuche ich herauszufinden, was an diesem Menschen ebenso besonders ist. Diese Tätigkeit ist ein unbewusstes Vergleichen. Ich vergleiche die Züge dieses Menschen, sein Verhalten, seine Art zu gehen und so weiter mit den mir bekannten anderen Menschen, stelle Bezüge her und ziehe meine Schlüsse, die nicht selten falsch sind. Der alte koreanische Zen-Meister machte in dieser Situation einen entscheidenden Punkt. Sobald ich mich an Äußerlichkeiten ausrichte, bin ich nicht mehr in der Sache. Sobald ich mich direkt oder indirekt mit anderen Menschen zu vergleichen beginne, trete ich aus meinem eigenen Handeln und Sein heraus. Ich werde zu einer Kopie meiner selbst. Ich denke, das muss ich erläutern. Ich mache etwas, ganz gleich was. Ich setze mich an den Küchentisch und fange zu zeichnen an. Ich habe vielleicht eine vage Vorstellung, was ich zeichnen möchte, und setze den Stift an. Ich ziehe die ersten Konturen, schraffiere Flächen, schaffe Übergänge und lasse die Zeichnung auf mich wirken. Bald fällt mir hier etwas auf, dort etwas anderes. Ich ergänze, radiere wieder aus. Auf dem Blatt wächst so eine Zeichnung und gleichzeitig wird meine eigene Vorstellung konkreter. Ich bin in diesen Vorgang vertieft, ohne Hintergedanken, ohne großen Vorsatz. Ich folge einfach einer unsichtbaren Fährte. Das ist ein Zeichnen ohne vergleichendes Schielen auf vermeintliche Vorbilder, denen ich nacheifern oder die ich gar übertreffen möchte. Und das Zeichnen steht hier nur stellvertretend für alle anderen Tätigkeiten. Ich könnte auch die Planung und Durchführung eines Projektes oder die Kalkulation von Renovierungskosten nehmen. So unterschiedlich diese Arbeiten auch sein mögen. Es gibt immer einen Punkt, an dem ich eintauche in die jeweilige Tätigkeit. Ich mache den ersten Schritt, setze etwas hin oder um und folge den weiteren Schritten, die sich oft auseinander ergeben. Das gilt sogar für den Sport. Ich laufe gerne durch den Wald. Ich weiß, worauf ich achten sollte, um meine Gelenke zu schonen und meine Kondition möglichst verschleißfrei aufzubauen. Und dann beginne ich einfach. Es ist gut möglich, dass mich andere Sportlerinnen und Sportler überholen. Sie laufen leichter und schneller und graziler. Und während ich ihnen noch hinterherblicke, komme ich mir selbst plump und langsam vor. Das war vorher nicht so. Vorher bin ich einfach gelaufen und habe mich an meiner eigenen Leistung orientiert. An meiner eigenen Leistung hat sich kaum etwas geändert. Nur dass ich jetzt einen Vergleich habe, der mich sozusagen alt aussehen lässt. Und gleich habe ich keine Freude mehr an meinem Laufen, an meinen eigenen Leistungen, an denen sich kaum etwas geändert hat. Ich laufe immer noch wie zuvor, nicht so schnell, aber auch nicht langsamer, ebenso wie ich laufen kann. Das Vergleichen hingegen katapultiert mich hinaus. Ich stehe jetzt nicht mehr in meiner Tätigkeit und laufe, sondern neben meiner Tätigkeit und schaue mir selbst beim Laufen zu. Ich stehe als Richter neben mir und schaue der Kopie meiner selbst zu, die gerade ein klägliches Abbild sportlichen Laufens abgibt. Das ist mir peinlich und schlägt ordentlich auf mein Selbstwertgefühl. Ich werde unwillkürlich langsamer und stelle mich noch ungeschickter an, bis ich vielleicht aufgebe, weil es offenbar keinen Sinn hat. Aber das ist eine Pervertierung der Situation. Ich bin ein Anfänger und kann mich entwickeln. Ich kann und will meine Kondition und meine Motorik ausbauen. Das war der Grund für mein Lauftraining. Jetzt aber bin ich in ein Loch gefallen. Dieses Loch war der Vergleich, der sich aufgedrängt hatte, als andere, wesentlich erfahrenere Läuferinnen und Läufer mit einer stupenden Leichtigkeit an mir vorbeizogen. Ich bin in diesem Moment aus der Situation gefallen und habe mich mit den vermeintlichen Augen der anderen gesehen. Der Punkt ist aber, dass ich gar nicht weiß, ob die anderen mich überhaupt bemerkt haben. Die anderen waren vielleicht ganz bei sich. Nur ich habe dieses innere Drama entwickelt, an dessen Ende ich als kompletter Verlierer dastehe. Aus dem Vergleichen komme ich nur heraus, wenn ich mich wieder auf meine aktuelle Tätigkeit einlasse. Ich erinnere mich an die vielen Briefwechsel, die Zen-Meister Sung San mit seinen Schülern in der ganzen Welt geführt hatte. Diese Briefwechsel waren eine Zeit lang auf vielen hundert Seiten als PDF frei verfügbar. Ich habe öfters darin gelesen und fand unter anderem immer wieder Klagen der Schüler, dass sie vielleicht nicht den richtigen Beruf ausübten oder unzufrieden mit ihrer privaten Situation waren. Und der Zen-Meister gab schon fast stereotyp immer die gleiche Anweisung. Jeder Beruf ist gut. Jede Tätigkeit eignet sich hervorragend und jeder Partner kann der richtige Partner sein. Es kommt nur darauf an, dass ich eine Sache richtig, also zu 100% mache. Ich fasse das heute so. Wenn ich mit meiner persönlichen Lebenssituation hadere, dann vergleiche ich mich. Manchmal müssen wir hadern. Manchmal macht auch ein Vergleichen mit anderen Menschen Sinn. Aber in vielen Fällen kommt es gar nicht darauf an, ob ich meinen Job wechsle oder mich von meiner Freundin, meinem Freund trenne. Das kann ich schon tun. Aber was dann? In den meisten Fällen tausche ich die äußeren Bedingungen, aber die Probleme bleiben. Ich habe von Menschen gehört, die schon mehrere angeblich gescheiterte Beziehungen hinter sich hatten. Sie fielen anschließend immer wieder auf den gleichen Typ von Männern oder Frauen herein oder reproduzierten die immer gleichen Muster oder beides. Das Problem ist oft jedoch etwas anderes. Wenn ich mit einer Tätigkeit als Projektleiter, als Krankenschwester, als Tanzlehrer oder als Politikerin unzufrieden bin, kann ich den Job entweder schmeißen. Oder ich lasse mich einmal wirklich auf diese Herausforderung ein und versuche zu ergründen, ob diese Tätigkeit mir nicht doch etwas zu bieten hat. Wenn ich mit meinem Partner nicht zurechtkomme, kann ich mich entweder trennen und einen anderen Partner suchen. Oder ich gehe der Sache auf den Grund und versuche, eine echte Beziehung trotz der Widerstände oder gerade mit den Widerständen aufzubauen. Ich muss an dieser Stelle daran denken, dass in Indien und anderen Ländern teilweise immer noch Ehen zwischen jungen Leuten arrangiert werden. Diese arrangierten Ehen werden nicht häufiger geschieden als unsere vermeintlichen Liebesehen, die aus freiem Entschluss eingegangen wurden. Im Gegenteil. Dass diese arrangierten Ehen länger halten, liegt auch nicht unbedingt daran, dass in Indien keine Ehen geschieden würden. Das ist gar nicht der Fall. Der Grund ist ein anderer. Die Eheleute akzeptieren das Faktum ihrer Ehe und versuchen, sich aufeinander einzulassen. Sie folgen weniger ihren eigenen Launen und Vorlieben, sondern stellen sich auf den Partner ein. Der entscheidende Unterschied kommt durch die eigene Einstellung. Sie vergleichen auch nicht ihre Frau oder ihren Mann mit all den anderen Kandidaten auf dem freien Markt, sondern bleiben in ihrer eigenen Situation. Sie vergleichen vielleicht schon, hin und wieder, das lässt sich gar nicht vermeiden. Aber diese Vergleiche lassen sie bald wieder fallen, weil die aktuelle Situation für sie bindend ist. Sie stellen sich nicht täglich außerhalb ihrer eigenen Beziehung und überlegen, ob es nicht besser wäre, mit dieser Frau oder mit jenem Mann liiert zu sein. Das tun nämlich die Menschen in den westlichen Gesellschaften. Immer auf der Suche, immer am Vergleichen, mit dem Ergebnis, dass die meisten Menschen in Westeuropa unzufrieden sind und dass mehr als die Hälfte unserer Ehen nach ein paar Jahren wieder geschieden werden. Die Partei Die Grünen hat aus diesem Grunde einmal vorgeschlagen, die Ehe auf Zeit einzuführen. Das hätte bedeutet, dass ich meine Frau nur für 5 oder 10 Jahre heirate und anschließend geht jeder wieder seiner Wege. Aber auch dieser Vorschlag hat sich nicht durchsetzen können. obwohl wir auch an unsere zwischenmenschlichen Beziehungen mit marktwirtschaftlichen Kriterien herangehen und ständig vergleichen, also die Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen, wollten die damaligen Parteien doch nicht diese letzte Konsequenz daraus gezogen haben. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung. Ich sitze auf meinem Meditationskissen und folge meinem Atem. Oder ich spaziere durch einen Wald und fokussiere mich auf das Gehen, auf meine Schritte, auf den Waldboden, auf den Raum und die Geräusche des Waldes. Und ich achte darauf, ob mir das gelingen will. Nach kurzer Zeit muss ich feststellen, dass mein Geist zu wandern beginnt. Mir fallen ziemlich ungeordnet alle möglichen anderen Dinge ein. Ich muss an Einkäufe denken, an Bekanntschaften, an Reisen, an Geschichten, die ich gehört oder gelesen habe. Oder ich fantasiere geradezu. Sobald ich mir dessen bewusst werde, kehre ich zu meiner aktuellen Tätigkeit zurück. Denn ich habe mir vorgenommen, das, was ich gerade tue, ganz zu tun. Zu 100%, ohne Ablenkungen. Ich will mich auch nicht mit der Frage beschäftigen, ob ich jetzt gut oder schlecht meditiere, ob ich den Wald ausreichend würdige oder einfach nur hindurchtrample, während ich geistig mit anderen Dingen beschäftigt bin. Nein, selbst diese Urteile über mich und mein Tun wären bereits ein Schritt beiseite. Ich bleibe in meiner Übung und meiner Tätigkeit. Es gibt Phasen, da habe ich das Gefühl, wirklich drin zu sein, im Meditieren, im Gehen oder was auch immer. Und es gibt andere Phasen, da schweife ich ab. Da scheine ich das Meditieren oder Gehen bereits vergessen zu haben. Was ist der Punkt? Der Punkt besteht darin, dass ich selbst entscheide. Ich kann mich in den Weiten des Raumes, der immer auch ein Raum der vielen Möglichkeiten ist, verlieren. Oder ich kann bei der einen Sache bleiben. Es können auch mehrere Sachen sein, denn kein Mensch macht in seinem Leben nur eine einzige Sache. Die eine Sache ist nur beispielhaft eine Sache. Es kommt darauf an, dass ich den Entschluss fasse, dabei zu bleiben. Wenn ich überlege, ob etwas anderes nicht vielleicht doch besser oder schöner wäre, dann vergleiche ich bereits. Ich vergleiche meine Sache mit den vielen anderen Sachen, die es auf dieser Welt gibt. Es gibt aber immer viele andere Sachen, die verlockend erscheinen. Ich müsste also wieder und wieder wechseln und hätte mein ganzes Leben damit verbracht, von der einen zur nächsten Sache zu wechseln. Ich hätte nichts wirklich ausgeschöpft und getan. Wenn ich das einmal verstanden habe, kann ich die vielen Möglichkeiten außerhalb des Hier und Jetzt fallen lassen. Ja, ich weiß, es gibt diese Möglichkeiten. Und ja, sie mögen auf die eine oder andere Weise besser und vorteilhafter sein. Aber wenn ich mich auf dieses Spiel einlasse, gehe ich am Ende mit leeren Händen aus diesem Leben. Ich habe keine echten Erfahrungen gemacht, sondern bin immer nur vor den Schaufenstern der Möglichkeiten gestanden und habe mich bezirzen lassen. Ich bin den vielen Dingen und ihrer reizvollen Vielgestaltigkeit auf den Leim gegangen. Ich könnte auch sagen, ich bin Konsument gewesen und leider immer geblieben. Ein Konsument und nicht ein Arbeiter und Partner und Künstler. War das mein Ziel? War das mein Wunsch? War das meine Sehnsucht? Ich denke, nein.